Deutschlandfunk, Börse.
Die Diesel-Affäre hat sich also für Daimler in den USA noch nicht ganz erledigt. Damit gehen wir zu Volker Hirt, unserem Börsenreporter in Frankfurt am Main. Herr Hirt, das heißt jetzt auch, Daimler kauft sich damit frei, zumindest zivilrechtlich. Wie wird das an der Börse gesehen?
Also wenn ich mir den aktuellen Aktienkurs angucke, dann muss ich sagen, sehr gelassen. Zunächst mal ist Daimler ins Minus gerutscht, aber jetzt stehen sie ganz gut da, 0,2%. Aber das geht dem Gesamtmarkt ähnlich, der ist sogar noch ein bisschen besser gelaufen. Da sind wir jetzt bei einem Plus von 0,42%. Aktien, der DAX steht jetzt bei 13.248 Punkten. Ja, also das mit Daimler, das sagen offenbar die Anleger, ist doch vielleicht nur Portokasse, diese insgesamt 1,9 Milliarden und die 700 Millionen und die 875 Millionen, die da immer noch dazu kamen. Das habe ich auch Jürgen Pieper gefragt. Er ist Autoanalyst des Bankhauses Metzler. Ihn hatte ich zum Thema Daimler für den Deutschlandfunk hier im Studio. Insgesamt, also zu all den Vorstrafen, kommen jetzt noch mal über 800 Millionen dazu. Ist das Portokasse?
Portokasse wäre etwas übertrieben oder untertrieben. Aber es ist schon eher ein immer noch leicht zu bezahlender Betrag als etwas, was Daimler in Schwierigkeiten bringt.
Daimler hat ja diese Strafe akzeptiert, aber dennoch geleugnet, dass es eine Abschalteinrichtung gegeben habe. Man habe so etwas nicht installiert. Wie passt das jetzt zusammen?
Ja, das passt in der Tat gar nicht zusammen. Ich finde die Kommunikation gerade von Daimler eigentlich von Anfang an in der Dieselkrise sehr schlecht. Ja, es ist eigentlich eine Katastrophe gewesen, dass man sich direkt auf diesen Punkt, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen, sozusagen begeben hat und auch davon eigentlich bis heute nicht abgerückt ist. Da hat man sich viel zu leicht gemacht. Man hat ja mittlerweile Milliardenbeträge bezahlt und jetzt den Druck auf die Mitarbeiter erhöhen muss und Leute ihren Job verlieren, auch weil Daimler sich natürlich an einer Ecke hat etwas zu Schulden kommen lassen. Also ich finde, diese Art der Kommunikation, das geht nicht. Da in so einer Krise muss man offener sein und anders mit der Öffentlichkeit reden.
Glauben Sie, dass jetzt damit die Sache vom Tisch ist oder kommt da noch was auf Daimler zu?
Ich glaube, es kommt nichts Großes mehr auf Daimler zu. In den USA ist es theoretisch noch möglich, dass es Strafanzeigen gibt. Das Ganze ist ja jetzt zivilrechtlich beigelegt worden. Strafanzeigen könnte es schon noch geben, theoretisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich da keines Betrugs oder Ähnliches schuldig gemacht hat. Und insofern sehe ich auch keine Basis für Strafanzeigen.
Die Automobilhersteller, die in den USA Auto verkaufen wollen, es waren ja nicht nur Deutsche, haben ja geschummelt, um den strengen Abgasnormen vor allem in Kalifornien zu genügen. Sind die Autos ohne Schummelei jetzt unverkäuflich? Ist der Diesel zum Beispiel jetzt tot in den USA?
Ich habe den Eindruck, der Diesel ist ziemlich tot. Die aktuellen Diesel, und das ist ja ein bisschen die Tragik, die sind eigentlich sehr saubere Autos. Die erfüllen nicht nur Normen, was diese Stickoxid-Emissionen betrifft, sondern sie unterschreiten sie ganz, ganz stark. Da fragt man sich natürlich, warum hat man das nicht ein paar Jahre früher in diese Richtung geleitet? Aber Fakt ist, würde ich sagen, dass der Diesel, der sowieso in den USA noch nie gemocht worden ist, dass er durch diese langanhaltende Diesel-Diskussion ja ziemlich tot ist.
Wie ist Daimler jetzt überhaupt aufgestellt? Es gibt zwar viele Hybride im Angebot, einige rein elektrische Autos auch, aber so eine Strategie in Richtung, jetzt gehen wir mal elektrisch in die Vollen, kann ich nicht erkennen oder täusche ich mich?
Nein, eine klare Strategie ist nicht zu erkennen. Man versucht es auch hier so ein bisschen sich dahingehend leicht zu machen, als man alles abdeckt, so mit dieser Formel, wir bieten sozusagen dem Kunden jede Technologie an. Man hat kein echtes Profil gewonnen. Ich glaube allerdings auf der anderen Seite, dass Herr Källenius dabei ist, sich frei zu schwimmen, auch von seinen Vorgängern. Und dass es jetzt nur eine Frage ist von vielleicht Monaten, bevor Daimler doch Akzente anfängt zu setzen.
Zum Schluss die allgemeine Frage, was macht die deutsche Automobilindustrie im Moment richtig und was macht sie falsch?
Ja, richtig macht sie, sie mobilisiert sehr viel Gelder, ja, um erstens mal aus dieser Krise herauszukommen. Das macht sie ganz gut, finde ich. Und zum Zweiten auch, um sich den neuen Technologien wirklich nicht nur anzupassen, sondern auch hier relativ schnell wieder eine führende Rolle zu übernehmen. Kritisch ist sicherlich zu sehen, sie fühlen sich der Tradition eben sehr verhaftet. Das kann man verstehen, kann man es auf alle Fälle, weil man so sehr erfolgreich war mit dem klassischen Maschinenbau, mit den großen, großartigen Verbrennungsmotoren. Und davon abzurücken, womit man so viel Erfolg hatte, ist halt schwierig. Aber das muss passieren und Ansätze sind zu sehen. Aber Tesla ist immer noch derjenige, der im Moment den anderen was vormacht. Und das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre so dauern.
Das war das Gespräch mit Jürgen Pieper, Autoanalyst des Bankhauses Metzler.
Soweit also zu Daimler. Schauen wir noch auf den Impfstoffbereich. Nach CureVac bekommt jetzt auch BioNTech Geld vom Bund zur Impfstoffentwicklung. Wie hoch ist denn die Summe?
375 Millionen Euro. Das Projekt von BioNTech ist eines von drei Programmen, die durch das Bundesforschungsministerium mit insgesamt bis zu 750 Millionen Euro gefördert werden. CureVac, das Unternehmen aus Tübingen, hatte aus dem Topf bereits 252 Millionen bekommen. Praktischerweise ist der Bund auch bei dem Unternehmen als Teilhaber eingestiegen. Das bleibt natürlich jetzt auch nicht ohne Folgen für den Aktienkurs von BioNTech. Plus 3,7%. Auch CureVac-Aktien verteuern sich um 2,7%.
Schauen wir auf Airbus. Der Chef des Flugzeugbauers, der hält betriebsbedingte Kündigungen für unumgänglich. Wie konkret ist der schon geworden?
Guillaume Faury heißt der Mann und er sagt, es sei unwahrscheinlich, dass das freiwillige Ausscheiden aus dem Unternehmen ausreichen würde, um 15.000 Arbeitsplätze abzubauen. Das hat er in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben. Also 15.000, das ist die konkrete Zahl. Wie viele davon betriebsbedingt dann gehen müssen, das ist nicht bekannt.
Die Internationale Energieagentur, die hat ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl gesenkt. Sehen Sie da Bewegungen am Ölmarkt?
Ja, man sagt einen Rückgang der Nachfrage von rund 9% voraus. Das deckt sich auch mit dem, was BP gestern schon gesagt hat. Die Preise für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent und der US-Sorte WTI sanken jeweils wieder unter die Marke von 40 US-Dollar, sind jetzt wieder ein bisschen drüber gestiegen. Aber der Preisverfall bleibt enorm. Vor wenigen Jahren kostete Öl noch dreimal so viel wie heute.
Schauen wir noch kurz auf den fränkischen Autozulieferer Schaeffler. Der braucht nach eigenen Angaben kein frisches Geld, um durch die Corona-Krise zu kommen.
Ja, zur Not könnte man 200 Millionen Vorzugsaktien ausgeben und damit im besten Fall mehr als 1 Milliarde Euro einsammeln. Anleger trauen dem Braten aber nicht, die Aktie verliert über 1%.
Dann schauen wir auf Euro-Anleihen und auf Gold.
Euro knapp 1,19 Dollar, exakt 1,1894. Gold wird in unserer Währung ein bisschen teurer, 1.655 Euro pro Feinunze. Und die Anleihen gewinnen 3 Basispunkte. Die Rendite liegt jetzt im Schnitt bei minus 0,48%.